Willkommen zu Recent Turn News am 17. August 2021. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Die Ereignisse in Afghanistan waren auf manche überraschend. Wir haben jetzt auch die Berichterstattung auf recentturn.com geliefert. Und die interessantesten Aspekte an dieser Afghanistan-Sache sind nach wie vor geheim. Also wir wissen nicht, was da genau abgemacht worden war hinter den Kulissen. Das war ja schon eine ganze Weile lang in der Vorbereitung. Die USA, die Russen, die Chinesen, alle reden da mit. Dann haben wir noch den großen Einfluss von Pakistan auf Afghanistan, speziell der pakistanische Geheimdienst, der auf das britische Kolonialreich zurückgeht. Wir wissen nicht, was da hinter den Kulissen tatsächlich vereinbart worden ist. Und wir wissen auch nicht, was da für Langzeitpläne da sind, also was man dann jetzt als nächstes anstellen möchte mit Afghanistan. Was da jetzt so das, worauf die Supermächte es dann abgesehen haben. Denn Afghanistan ist ja umringt von, also entweder haben wir da China, dann haben wir ja ziemlich bald Russland, dann haben wir so ein paar angrenzende Staaten, die unter russischer Kontrolle sind, dann haben wir noch Pakistan und den Iran, also mit Eigenständigkeit ist es da einfach nicht viel her. Und man hat jetzt dann auch, selbstverständlich halt in der Öffentlichkeit nicht darüber diskutiert, welche ausländischen Geheimdienste kontrollieren jetzt eigentlich wen bei den Taliban. Ja, das heißt, die meisten Taliban-Führer haben ja irgendeine Vergangenheit mit dem pakistanischen Geheimdienst. Die Russen hatten jetzt auch lange Zeit, um da Leute anzuwerben und irgendwelche Agenten-Assets da nach oben zu bringen in die Führungsetage der Taliban. Die Briten mischen damit, entweder direkt oder indirekt über Pakistan. Die Amerikaner hatten ewig Zeit, um da Agenten zu etablieren und diese Agenten dann auch hochzuspielen. Und so ein Intelligence-Game, ja, dieses Geheimdienstverfahren, das kann auch ziemlich schmutzig werden, wenn man eben seine Agenten da in der Hierarchie der Taliban nach oben bringen möchte. Ja, um die nach oben zu bringen, muss man den Erfolge zuschanzen. Und das kann eben auch bedeuten, dass da erfolgreiche Angriffe laufen auf Koalitionstruppen oder auf die Truppen, die regulären Truppen der bisherigen afghanischen Regierung und so weiter. Also Verrat und nochmal Verrat und nochmal Verrat, das ist ja so an der Tagesordnung leider. Und es ist ja so ein grausamer Running Joke, ein Running Gag von den Amerikanern vor allem, dass sie halt in irgendwelchen Ländern aktiv sind. Und in diesen Ländern, da scheuchen die Amerikaner dann irgendwelche Gruppierungen hoch, macht was, Aktivismus, wir stehen hinter euch, wir helfen euch und so weiter. Und dann lockt man Leute aus der Reserve und lässt sie dann im entscheidenden Moment hängen. Also dieses amerikanische Rezept, das haben wir jetzt auch schon unzählige Male wiederholt gesehen. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Leute, die drauf reinfallen, auf die Amerikaner oder sich da zumindest kaufen lassen. Kann man also niemandem empfehlen, sich auf irgendeine Supermacht einzulassen, auf deren Geheimdienste. Und wir wissen dementsprechend auch nicht, wo haben sich bestimmte Taliban-Führer, die jetzt halt eben dann das Land formell regieren, wo haben diese Taliban-Führer sich jahrelang aufgehalten? Also teilweise erzählt man ja, dass die dann so abgeschirmt lebten in irgendwelchen Safe-Houses im Nirgendwo, dass eigentlich nicht mal die gewöhnlichen Taliban-Kämpfer wussten, wo die Anführer eigentlich sind. Und dann hieß es auch immer wieder, nein, die Taliban-Führer halten sich eigentlich in Pakistan auf. Und da stellt sich wieder die Frage, wie geht denn sowas? Ja, ist das mit dem Mitwissen des pakistanischen Geheimdienstes? Auf wessen Seite steht der pakistanische Geheimdienst? Und wie muss man sich das vorstellen? Ja, das heißt, vor der Kamera geben sich ja, also vor internationalen Kameras, geben sich die Taliban-Anführer ja immer sehr kompromisslos. Ja? Also sie würden das Leben ja auch eigentlich genießen als Gotteskrieger und solange sie kämpfen, fühlen sie eigentlich, haben sie schon gewonnen. Also ob da jetzt nochmal 10 Jahre oder 20 oder 50 Jahre Dschihad kommen, Guerillakampf kommen, das sei denen vollkommen wurscht, ja, wie Allah das halt gerade eben so vorhergesehen hat, wie auch immer. Solche Reden schwingen die da, aber es kann halt eben dann doch sein, dass bestimmte Taliban-Anführer halt dann in einem Safehouse, in einem Luxus-Safehouse sich aufhielten in Pakistan, ja, und zwar mit Swimmingpool und wer weiß welchen anderen Annehmlichkeiten. Und man spielt halt eben dann bloß den treuen Dschihadisten, ne? Also, wie gesagt, wichtige Taliban-Führer könnten sich natürlich dann aufgehalten haben in Taliban-Führer können sich aufgehalten haben in Pakistan in allem möglichen Luxus. Und man hat dann jetzt den Leuten halt diese Narrative präsentiert, um halt die Debatten zu managen. Das heißt, für jede politisch-ideologische Zielgruppe hat man so die Narrative bereitgestellt. Und dann laufen eigentlich keine richtigen Diskussionen mehr, sondern man hat halt eben dann diese vorgestanzten Gespräche, die da geführt werden in den Nachrichten und in Diskussionstalkrunden. Also den richtig geheimdienstlichen Bereich, darüber redet man eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, also vielleicht ein bisschen über russische Geheimdienste. Ansonsten redet man über den Geheimdienstbereich so gut wie gar nicht. Das heißt, die wichtigsten, elementarsten Teile von der ganzen Sache nimmt man da einfach aus der Diskussion raus. Und ja, was bleibt dann übrig? Der eine labert, ja, man hätte da nicht gehen sollen. Der nächste sagt, ja, aber wir können da ja auch nicht ewig bleiben. Das wird ja auch zu teuer. Wer soll denn das bezahlen? Deutschland vielleicht? Mit ihrem Verteidigungshaushalt, wo ja eh nichts bei rauskommt, also nichts fährt, schwimmt, fliegt, wirklich so zuverlässig. Wer soll es denn machen? Und ja, und die einen haben dann die Hoffnung, dass die Taliban jetzt in der neuen Generation halt moderner geworden sind und dass sie halt nicht mehr so abgehen wie in den 600er, 700er, 800er Jahren. Also das ist so ein Argument, dann die anderen sagen, nö, das sei ja zwangsläufig so, dass die Taliban halt eben dann so richtig ins Mittelalter zurückgehen und so. Genau sagen kann man es nicht. Es gibt ja einige muslimische Staaten, die sich unter Kontrolle befinden, der Briten und der Amerikaner, und diese Staaten florieren halt wirtschaftlich gesehen und gelten international als anerkannt. Und es gibt nur ganz wenige Länder, die tatsächlich dann die Scharia zu 100% oder zu fast 100% übernehmen in ihr Rechtssystem. Ja, die meisten islamischen Länder haben vielleicht so eine halbe Scharia in den Gesetzbüchern drinstehen oder eine 60, 70% Scharia, aber jetzt nie wirklich so 90, 95, 100%. Weil das ist dann so auch nicht wirklich mehr machbar. Und die Taliban-Anführer, die jetzigen Taliban-Anführer, die haben sicherlich auch keinen Bock mehr, dass sie dann nach ein paar Jahren hier wieder mal irgendwie aus der Höhle gebombt werden. Und vielleicht geben sie sich dann erst einmal zufrieden mit einer 60% Scharia. Und dann vergisst die Welt Afghanistan und das wirkt dann alles stabiler denn je und die Leute sind dann irgendwie alle zufrieden. Und die Peinlichkeit für Joe Biden ist dann wieder vergessen und so weiter und so fort. Also man liefert halt den Leuten da draußen diese Narrative und Talking Points. Ja, dann gibt es dann den anderen Talking Point, der dann rumging im Netz und der dann prompt auch kopiert wurde von diversen Leuten auf Social Media. Da heißt es dann, die linke Weltverschwörung hätte mal wieder zugeschlagen. Joe Biden sei der Agent von China, nicht von der Dupont-Familie. Ja, man hätte jetzt halt eben dann, also Afghanistan verraten an die Chinesen, obwohl ja wahrscheinlich eher dann die Russen da Ansprüche erheben. Aber das ist halt so das Narrativ. Man kann es wieder in den Links-Rechts-Kampf da mit reinzwängen, diese Denkschablone, und dann sagen die Leute wieder, ja, okay, linke Weltverschwörung haben wir wieder zugeschlagen. Aber wie es ist, das angloamerikanische Empire, dem Empire gehören Ideologien. Es ist nicht wirklich gespalten in ideologische Lager, sondern der Eindruck wird halt in der Politik erweckt. Und was haben wir noch für ein Talking Point? Ja, die Ruskis haben dann gesagt, das sei jetzt eine Riesenpeinlichkeit für die USA. So eine Peinlichkeit, da könne man wieder dran sehen, dass Amerika ein Imperium im Untergang sei. In Wirklichkeit haben die Amerikaner ja zwischen 1 und 2 Billionen Dollar, also im Englischen Trillion Dollars, ausgegeben für den Afghanistan-Krieg und von solchen Summen können die Russen ja nur träumen. Also der russische Verteidigungshaushalt und generell und so. Da können die Russen ja nur von träumen, von dem Geld, das die Amerikaner da so aus dem Fenster zu werfen scheinen. Ja, die Amerikaner können sich's ja leisten, könnte man denken. Aber wo dieses ganze Geld wirklich hin versunken ist, das ist auch größtenteils geheim. Also ich bezweifle mal die offizielle Buchhaltung des Pentagons und also gab es schon einige Sachen in der Vergangenheit, wenn dann eben 1000 Dollar abgerechnet wurden, irgendwie für ein Klositz oder weiß der Geier, halt eben dann völlig Mondpreise verlangt wurden oder hier bezahlt wurden an Steuergeldern. Also wo das viele Geld wirklich hinversunken ist, das ist natürlich dann ein Geheimnis vom amerikanischen militärisch-industriellen Komplex. Bei den afghanischen Bürgern ist davon im Geld jetzt nicht sonderlich viel hängen geblieben. Und ja, da können jetzt einige sich dann wieder irgendwie diebisch eins abkichern, dass jetzt irgendwie die Amerikaner da jetzt eine Schlappe erlitten hatten und so weiter. In Wirklichkeit wurde das halt eben dann auf höchster Ebene verhandelt von den Supermächten. Und was die Verhandlungen genau sind, was sie als nächstes vorhaben mit Afghanistan, das ist geheim. Also kannst du die meisten Diskussionen eigentlich, kannst du diese meisten Standarddiskussionen jetzt eigentlich mehr oder minder vergessen. Das ist einfach nur langweilig. Dann haben wir diesen deutschen General, der dann gefragt wurde, ja, warum hat es denn nicht geklappt? Wir haben so viel Energie da reingesteckt, es wurde so viel Geld reingesteckt, warum hat sich da kein halbwegs normales Land daraus entwickelt, ja, aus Afghanistan? Und dann meinte der General so, ja, das liegt halt daran, wir haben es hier mit einem anderen Kulturraum zu tun, hieß es im Interview in der Welt. Wir haben es mit einem anderen Kulturraum zu tun und in diesem Kulturraum, da gab es nie so etwas wie die Aufklärung und es gab auch nie sowas wie die amerikanische Revolution. Und deswegen sind wir da halt gescheitert. Und das sind ja genau die Sachen, also genau diese Sachen, mit denen ich mich auch gerade beschäftige. In meinem neuesten Buch, das Sie bestellen können, hier im Recenter Shop unter shop.recenter.com, das Kartell der Supermächte, Band 6, Schwerpunktthema Klima und Sozialismus. Und da geht es eben darum, wie fake die Aufklärungsbewegung war, wie der Adel das gesteuert hat. Und zwar, weil man eben gemerkt hat, dass die Welt geht in die neue Ära der Wissenschaft und die Imperien müssen sich dementsprechend erneuern. Und dafür braucht es halt eine gewisse freiere Gesellschaft, mehr Produktion, ergo bezahlte der Adel dann die sogenannte Aufklärung. Und hat das Ganze dann schrittweise und vorsichtig gemanagt, dass halt für den Adel keine echte Gefahr entstand. Der Adel begab sich in die Schatten, herrschte vom Schatten aus und wir Bürger bekamen halt dann irgendwelche Politiker zu sehen und irgendwelche scheinbaren Konzernbosse und scheinbare Konzerneigner zu sehen. Ja, und die Welt schien auf einmal schrecklich kompliziert. Das heißt, früher wusstest du immer, wer der Fürst ist und wer der König ist. Und plötzlich hattest du halt dann diese bunte Landschaft mit sich Politikern und sich Konzernen und jeder sagt da was anderes. Und das ist eben das Ding. Das heißt, Leute verlassen sich dann auf die gewöhnliche Geschichtsschreibung zur Aufklärungsära und zur amerikanischen Revolution, verlassen sich da blind darauf und haben dann eigentlich nichts wirklich verstanden. Die Russen. Russland freut sich jetzt auf die Zusammenarbeit mit den Taliban. Die Frage ist, wie lange hält das an? Also die Taliban sind nach russischem Recht eine Terrororganisation. Und falls die Taliban nicht in naher Zukunft die Vorstellungen der Russischen Föderation umsetzen, werden sie auch wieder wie Terroristen behandelt werden. Im Moment herrscht Schönwetterstimmung. Das russische Außenministerium sagte am Montag, die Lage in Kabul habe sich stabilisiert. Die Islamisten hätten damit begonnen, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Ja, alles in Butter. Heißt es, also westliche Länder ziehen ihre Diplomaten hier ab, flüchten da und die Russen blieben halt einfach in ihren Botschaften. Ja, Botschaften bleiben geöffnet von den Russen. Die Taliban beginnen die Kontrolle über die Stadt zu übernehmen im positiven Sinne des Wortes, sagte der russische Botschafter Dmitri Schirnow am Sonntagabend im Staatsfernsehen. Am Montag, sagte Putins Sondergesandter für Afghanistan, Zamir Kabulov, Russland ziehe es vor, mit den Taliban zu kommunizieren, anstatt mit der ehemaligen Marionettenregierung Afghanistans unter Kontrolle der Amerikanskis, diese Stimmung kann jedoch schnell wieder kippen. Denn während ihrer vorherigen Amtszeit von 1996 bis 2001 wurde den Taliban vorgeworfen, islamistische Oppositionsbewegungen in den Nachbarländern zu unterstützen und damit die weitgehend pro-russischen Regierungen der Region zu untergraben. Eine Wiederholung solcher Aktivitäten könnte den Kreml dazu bewegen, die Taliban erneut zu destabilisieren. Die Taliban sind einigermaßen pragmatisch, stellen keine Bedrohung für Russland oder Zentralasien dar, sagte der Afghanistan-Veteran Kravtsov. Aber die mit den Taliban verbündeten ausländischen Terrorgruppen erhalten jetzt Bewegungsfreiheit, Stützpunkte und Ausbildung in Afghanistan. Das wird natürlich in Zentralasien zu Problemen führen. Moment, was meint ihr damit? Also das heißt, die Amerikaner und die Briten haben ja ein schwer, also das entscheidende Gewicht, ja, über die muslimische Welt und über halt so Vehikel wie Katar oder Saudi-Arabien und so. Da lassen sich natürlich dann auch radikale Kreise international finanzieren und kontrollieren. Und da diese Kreise lassen sich dann auch gegen Russland, die kann man dann gegen Russland spielen und so. Das ist natürlich so. Und jetzt kann es natürlich dann so sein, dass die Taliban jetzt halt den Russen alles Mögliche versprechen. Aber die Taliban könnten dann vielleicht halt eben dann doch wieder versuchen, ihre islamische Revolution ins umliegende Ausland hier zu exportieren. Und dann sind die Russen wieder sauer. Und dann bekämpfen die Russen vielleicht wieder die Taliban. Offen oder verdeckt. Kann auch sein, dass die Amerikaner jetzt halt einfach dann weitermachen mit verdeckten Operationen in Afghanistan. Man finanziert halt wieder irgendwelche Kreise und macht einen Haufen Ärger. Ja. Yeah. Und so dreht sich dann dieses Rad immer weiter und weiter. Das entscheiden die Supermächte, wie sie da denn weiter verfahren. Ja. Es könnte auch ein neues russisches 9/11 geben. Ich meine, wir hatten ja die Apartment, also diese Wohnblock-Bombenanschläge Ende der 90er Jahre. Und diese Anschläge in Russland gehen aller Wahrscheinlichkeit nach auf den russischen Geheimdienst zurück. Und man benutzte das Ganze halt eben dann, um die Masche zu kopieren von George W. Bush im Weißen Haus. Also das heißt, ein Krieg gegen den islamischen Terror. Ein Krieg da bei den Russen war es halt eben dann in Tschetschenien. Und die Russen hatten unter anderem mit Shamil Basajew ihren eigenen Bin Laden-Verschnitt, der auch so eine Tarnjacke trug und halt eben dann auch so mit Kalaschnikow im Video da im Hintergrund da auftrat und so weiter und so fort. Und das war auch alles total fake. Und diese ganzen Tschetschenien Islamistenführer, die hatten dann auch oftmals eine Vergangenheit im russischen oder sowjetischen Militär oder gleich beim sowjetischen Militärgeheimdienst. Sehr, sehr undurchsichtige Kiste, Afghanistan. Deswegen, die öffentlichen Diskussionen bringen halt meistens gar nichts, weil man halt eben dann nicht über die geheimdienstliche Sphäre redet und man redet auch nicht ehrlich über die Supermächte. Ich denke mal, dass auch dieser deutsche General, oder wie heißt der, Domröse, ich denke mal, dass der auch nicht versteht, wie fake die amerikanische Revolution war und wie fake die Aufklärungsbewegung war. Das heißt, er soll dann nur seinen Job erledigen. Da kann auch einiges passieren. Und wenn jetzt halt eben dann so ein neues 9/11 passiert da in Russland, dann könnte es vielleicht eine Invasion geben. Ja, das heißt, im russischen Fernsehen heißt es dann eben: Die Taliban wurden infiltriert von ausländischen anderen islamistischen Gruppen, hinter denen die Amerikaner stehen. Und diese internationalen, amerikanisch geführten Terrorgruppen, die haben sich dann breit gemacht in Afghanistan und hatten dort die Anschläge geplant auf russischem Boden. Und braucht es einen großen Krieg der Russen hier in Afghanistan oder so ähnlich. Und dann hast du halt wieder vielleicht ganz großes Kino hier geopolitisch. Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie man das hier spielen kann. Wir bleiben natürlich gespannt. Dann haben wir einen Beitrag auf recenter.com, der Nexus aus Geheimdiensten und Terrorgruppen in Pakistan, der Nachbar hier von Afghanistan, also da gab es einmal diesen General Hamid Ghul, der wurde aufgebaut und dann angeblich gab es dann einen Bruch mit Ghul und dann war Ghul immer so der Sündenbock, der angeblich da alles vermasselt für die Amerikaner. Hamid Ghul wurde einst auf Geheiß der CIA zum Anführer des pakistanischen Geheimdienstes, ISI. Sein Vater war noch ein Bauer, der dann in der britischen Armee diente. Der pakistanische Geheimdienst an sich war die Kreation des britischen Empires und Major General Sir Walter Joseph Cawthorne, der zeitweise als Chef des australischen Geheimdienstes gedient hatte. Cawthorne übernahm zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in die Leitung des britischen Geheimdienstzentrums für den Mittleren Osten und wurde später am 15. August 1941 Direktor des militärischen Nachrichtendienstes im General Headquarters in Indien. Und er arbeitete zusammen mit Peter Fleming, dem Bruder des Schreibers der James-Bond-Romane. Der CIA Station Chief Milt Bearden und der US-Botschafter für Pakistan damals Arnie Raphael hielten Hamid Ghul sogar für ein mögliches zukünftiges Staatsoberhaupt Pakistans. Laut Bearden wäre Ghul irgendwann in Ungnade gefallen und so weiter und so fort. Das kann aber auch nur inszeniert sein. Vielleicht aber auch nicht, hat man ihn halt wieder ersetzt. Normalerweise, also wenn halt eben dann sowas wie die CIA da drin ist, dann kriegst du die auch da nicht mehr so einfach wieder raus. Und das Problem bleibt dann halt hier erhalten. Dann, die Schätzungen, was Afghanistan eigentlich gekostet hat die letzten 20 Jahre, die Schätzungen, liegen dann irgendwo zwischen 1 Billion und 2 Billionen Dollar. Also Trillions of Dollars, wie die Amerikaner sagen würden. Und um das in Verhältnis zu rücken, die US-Regierung schätzt, dass die Anschläge vom 11. September, die ihren Ursprung in Afghanistan haben sollen, Osama bin Laden $500,000 für die Planung gekostet hätten. Also so ist halt die offizielle Darstellung. Das heißt, $500,000, das kann jeder, so ein Warlord, so ein Opium vertickender Warlord in Afghanistan mal eben aus der Kaffeekasse schütteln. Also $500,000, das hätte 9/11 gekostet. Ja, 500,000 Dollar. Dann, seit die USA im Oktober 2001 militärisch aktiv wurden, belaufen sich die Kosten für US-Steuerzahler laut einer Einschätzung des Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2017 auf 753 Milliarden US-Dollar für Kriegsoperationen. Dann nochmal 126 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau, basierend auf der jüngsten Prüfung von SIGAR, S-I-G-A-R, und jeweils extra etwa 45 Milliarden US-Dollar für den fortgesetzten Betrieb in den Jahren 2018 und 2019. Gesamtkosten bis heute fast 1 Billion US-Dollar, aber ich glaube, The Economist, das Blatt, schätzt bis zu 2 Billionen oder Trillion Dollars. Also, was die Amerikaner damit so richtig bezweckt haben, wo das meiste Geld wirklich hingesickert ist, das ist natürlich alles schrecklich geheim. Also aus Kreisen der Taliban oder Al-Qaida und so und generell aus dem radikal-islamischen Raum, da hat es immer geheißen, Osama bin Laden hätte ja eigentlich total gewonnen gegen die Amerikaner. Ja, das heißt, diese asymmetrische Kriegsführung, also billiger Terrorismus, zieht da eine Reaktion der Amerikaner nach sich, die dann unendlich teuer ist. Und man kann sich dann vorstellen, wie finanziell belastend das dann irgendwie wird für das amerikanische Empire. Aber das amerikanische Empire ist ja nicht wirklich blöd. Die wissen ganz genau, was sie machen, und deswegen würden die jetzt auch nicht einfach so sich selber schwächen und Geld zum Fenster rauswerfen in dem Sinne, sondern man versucht davon halt immer irgendwie zu profitieren. Und außerdem, es ist ja verheerend, wenn ein Militär viele Jahrzehnte lang keinen einzigen richtigen Krieg führt, so wie beispielsweise das chinesische Militär, also einfach immer nur üben und drill, 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 das bringt ja nicht so viel, sondern man braucht dann auch mal einen richtigen Krieg. Amerikaner konnten in Afghanistan neue Offiziere ausbilden, neue Technologien austesten, generell Fortschritte machen, die generell als essentiell betrachten. Afghanistan ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Sandbox, ein Sandkasten, ein Versuchsumfeld, wo man relativ gefahrlos üben konnte. Also, und dann gab es unter der Trump-Administration, gab es einen Vorschlag von Eric Prince, dem Gründer von Blackwater. Man könnte doch die Soldaten abziehen und Contractors, also Söldner, benutzen, und das wäre viel, viel billiger. Und diese Idee wurde dann letztendlich nicht umgesetzt. Blackwater hat einen unglaublich schlechten Ruf. Und Contractor-Firmen haben generell einen sehr schlechten Ruf. Das ist allerdings ein bisschen komplizierter. Also Eric Prince war ja nicht irgendwer, sondern über seine Familie und seinem Vater vor allem hatte er dann sehr starke Verbindungen zur halt höheren Schicht in Amerika. Und deswegen konnte auch dann Eric Prince so eine kleine Firma dann immer größer und größer und größer machen. Also es fing an mit dem Schießstand und ein bisschen Territorium hier, ein Areal zum Ausbilden von Contractors. Sowas machen ja viele Firmen inzwischen. Und dann wuchs halt Blackwater viel zu schnell und viel zu schnell und viel zu schnell. Und normalerweise willst du halt, also für so eine High-Class-Firma, willst du halt am liebsten Personen anheuern, die früher für den Staat gearbeitet haben, für irgendwelche Spezialeinheiten. Weil die Spezialeinheiten, die werden ja anders ausgebildet und die sind dann auch eher in der Lage, also Spezialeinheiten oder Leute, die das mal gemacht haben, sind eher in der Lage, in halt so Spannungsgebieten halt einfach da tätig zu sein, so ein bisschen, ja, weaving in and out. Das heißt, man taucht ein bisschen ein in die Bevölkerung und dann taucht man da wieder raus, macht da so eine Operation und man hat jetzt nicht so einen typischen Armeeverband unbedingt hinter sich, so eine geschlossene Front oder sowas, sondern das ist halt eine andere Art von Soldat, ja, und genau sowas möchte man halt eben dann haben für diese Contractor-Firmen, aber wenn halt eben so eine Firma wie Blackwater immer schneller und schneller und schneller wächst, dann findest du irgendwann nicht mehr genug von dem qualifizierten Personal, die mal bei den Spezialeinheiten waren und die halt eben noch nicht kaputte Knie haben oder irgendwelche zu häufigen Hirnschäden davon trugen, durch die vielen Erschütterungen und so weiter und so fort, und dann wuchs halt Blackwater mit Hilfe von unqualifiziertem Personal teilweise und einige von denen haben sich dann halt völlig daneben benommen im Irak und in Afghanistan und anderswo, wo die halt eingesetzt waren. Und das waren halt eben dann unter anderem auch solche Personen, die dann einfach nervös wurden. Ja, das heißt, wenn du in so einem fetten SUV oder in irgendeinem Landcruiser, halt irgendeinem kompakteren Geländewagen halt sitzt und irgendwelche Afghanis fahren zu nah auf, ja, dann kriegt halt so ein Contractor, so ein ehemaliger Soldat schnell die Panik und will Abstand irgendwie halt erzeugen. So ein hartgesottener, ehemaliger Special Forces Typ wird da vielleicht nicht unbedingt so nervös gleich, aber jetzt jemand anderes, der fängt dann vielleicht schon mal das Schießen an. Und den Blackwater Leuten oder manchen war es dann irgendwann wirklich wurscht, was für eine Außenwirkung das hat, sondern wenn da jemand so nah aufgefahren ist, hat man auf die Windschutzscheibe gefeuert und weil dann eben die eigene Sicherheit viel wichtiger war als hier die Außenwirkung, die man hier hatte. Und dann hat Prince auch rumgemacht mit der CIA und Prince ist auch Mitglied im Council for National Policy. CNP, das ist auch so eine düstere Organisation, die das ganze rechte Spektrum managt in Amerika, also politisch und medial. Das heißt auch, das geht in die Verschwörungsmedien mit rein, das geht in auch in teilweise in rechtsextremen Bereich mit rein. Man will halt alles kontrollieren. Und dann war Prince zeitweise ein richtiger CIA-Asset und mit seiner Firma liefen da so ein paar Sachen für die CIA. Das hat allerdings nicht so richtig geklappt und dann hat man sich ja dann von Eric Prince distanziert. Prince war beleidigt, schrieb ein Buch und wollte in einem Kapitel mal richtig auspacken über diese CIA-Kontakte und dann wurde dieses Kapitel halt eben dann aus der Buchveröffentlichung rausgenommen, aber Vanity Fair oder Rolling Stone Magazine bekamen eine Kopie von dem Kapitel und zitieren halt eben dann daraus. Codename Hans. Okay. Prince sagt, dass dieses Off-the-Books-Programm im Westflügel des Weißen Hauses und beim damaligen Vizepräsidenten Dick Cheney unterstützt wurde, also halt Black Ops. Später bekam Prince das Angebot, als Vorsitzender der Frontier Services Group zu fungieren, einem in Hongkong ansässigen Unternehmen, das teilweise von der CITIC Group, einem chinesischen Staatskonglomerat, unterstützt wird. Greg Smith, der ehemalige CEO der Frontier Services Group, sagte Rolling Stone Magazine, dass er zurückgetreten sei, nachdem er bei einer Vorstandssitzung im März 2016 erfahren hatte, dass die Frontier Services Group faktisch zu einem von Amerikanern geführten Zweig des chinesischen Staates geworden war. Der neue Schwerpunkt der Frontier Services Group bestand darin, Sicherheit für Chinas Belt and Road Initiative zu bieten, ein kolossales Projekt, das darauf abzielt, Chinas globalen Einfluss durch den Bau von Infrastrukturprojekten in den Entwicklungsländern zu erhöhen. Also, und das ist halt, geht halt auch ein bisschen zurück auf diese Skull and Bones-Kreise, also diese Strukturen, geheimdienstlichen Strukturen, die halt familiär aufgebaut sind. und letztendlich auf das britische Kolonialreich zurückgehen, auf den Hochadel. Und aus Skull and Bones erwuchs ja erst dann die CIA und man hatte auch irgendwann das Verteidigungsministerium in der Hand, dauerhaft. Und aus Skull and Bones stammten dann auch dann die ganzen Außenminister oder fast alle Außenminister, nicht Außenminister, sondern fast alle US-Botschafter für China. Und Bush Senior, also George Herbert Walker Bush, war dann einer derjenigen, der die diplomatischen Beziehungen aufrechterhielt der USA zum kommunistischen China. Und dann öffnete man China halt für westliche Industrieproduktion und dann ging es in China richtig ab. Später war es dann der CIA-verbandelte Konzern Bechtel, der eben China noch mehr auf Vordermann brachte, damit China es wirklich schaffte, überhaupt eine Weltmacht zu werden. Und die Hintergründe, also viele, viele wichtige Hintergründe zu der chinesischen kommunistischen Revolution erfahren Sie in meinem neuen Buch, Das Kartell der Supermächte, Band 6, Klima und Sozialismus. Also das ist anders, als die Leute es bisher erzählt bekommen haben. Und auch diese typischen Stereotypen, gewöhnlichen Verschwörungsnarrative, das ist auch Blödsinn, das ist alles lanciert worden halt vom Council for National Policy und von diesen CIA-Kreisen, also dass da halt diese internationale Bankerverschwörung, dass diese internationale Bankerverschwörung, dass die halt dann in Amerika irgendwie dann dafür gesorgt hätte, dass China kommunistisch wird. Absoluter Käse, also man machte China bewusst zur Weltmacht, hat natürlich dann die Kontrolle über all das und die Bürger sollen das alles überhaupt nicht verstehen. Das heißt, in diesem Geheimdienst, in dieser Geheimdienstwelt, da ist das nicht so in links und rechts unterteilt, wie jetzt halt die gewöhnliche Politik oder der gewöhnliche Aktivismus. So wie jetzt halt die Leute denken, oh, Joe Biden ist ja ein Demokrat, also ist Joe Biden links und Joe Biden ist jetzt irgendwie ein Agent der Chinesen oder der kommunistischen Weltverschwörung und deswegen hat Joe Biden jetzt irgendwie Afghanistan aufgegeben, damit die Chinesen da rein können. Also nee. Also Joe Bidens Karriere geht zurück auf den DuPont-Clan und der DuPont-Clan, die beherrschen ja Delaware wie ein Fürstentum und Näheres entnehmen Sie auch meinen Büchern. Also das Great Game Afghanistan. Ja, das Great Game Afghanistan, wie geht es weiter? Wir werden das natürlich dann beobachten. Also das heißt, wir geben Ihnen so die verschiedenen Szenarios, worauf Sie sich mal geistig einstellen können. Welches Szenario man dann letztendlich wählen wird, das können wir selbstverständlich nicht vorhersagen. Also wir machen ja hier keine Kristallkugel-Wahrsage, sondern wir sagen Ihnen, wie die Strukturen der Supermächte aussehen und welche Optionen die haben, welche Werkzeuge die haben. Wir haben uns auch auf recenter.com einfach mal die Führungsstrukturen der Taliban angeschaut und das ist alles super undurchsichtig. Also wer da für wen gearbeitet hat, ja, wer da, welcher Taliban-Führer jetzt Taliban-Führer für den russischen Geheimdienst arbeitet oder für den amerikanischen oder für den britischen oder für den pakistanischen, das ist alles super undurchsichtig. Wir haben hier dann eben dann diese, also die wichtigsten Leute da genannt auf recenter.com, also Mohammed Omar, Anführer der Taliban von 1996, Staatsoberhaupt des Islamischen Emirats Afghanistan. Im Januar 2007 behauptete der ehemalige Pressesprecher der Taliban, Muhammad Hanif, dass Mullah Omar von Pakistan aus operiere und sich dort mit Hilfe des pakistanischen Geheimdienstes versteckt halte. Pakistanische Geheimdienst, wie erwähnt, war die Kreation des britischen Empires und Major General Sir Walter Joseph Cawthorn. Und immer, wenn halt solche Verbindungen angesprochen werden, dann reden sich die Angloamerikaner immer gerne raus und sagen halt, ja, wir hatten da schon mal die Kontrolle, wir haben das einmal irgendwann aufgebaut, aber dann entglitt uns die Kontrolle und so und deswegen sind wir nichts schuld an irgendwas. Ausbildungsunterstützung für den pakistanischen Geheimdienst kam auch von der US-amerikanischen Central Intelligence Agency, CIA. Omars Sohn Mullah Yaqub soll heute nun eine wichtige Rolle spielen, Dann haben wir noch Mullah Mansur Akhtar übernahm das Kommando von Omar. Dann kam Haibatullah Akhundzada, dessen Familie zunächst in Pakistan gelebt hatte. Akhundzada spielte beim Kampf gegen die Sowjets in Afghanistan eine entscheidende Rolle und hatte dabei mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Support des pakistanischen Geheimdienstes, der Briten und der Amerikaner. Im August 21, jetzt, wurde er der neue Herrscher über Afghanistan. Also dann, ja, dann hieß es immer wieder, oh, die Amerikaner haben jetzt diese wichtige Figur getötet von Al-Qaida oder den Taliban. Und dann ein Jahr später wurde der Tod von der Person nochmal angekündigt. Der sei jetzt erst getötet worden. Und ja, nichts Genaues weiß man nicht. Also man kriegt dann irgendwelche Geheimdienstinformationen, wo sich die Zielperson angeblich aufhält. Und dann jagt man eine Drohne rein und dann kann man die Leiche nicht richtig identifizieren. Das ist alles super, super undurchsichtig. Dann gibt es die Möglichkeit, dass halt Taliban-Anführer, dass du kannst dann teilweise wirklich Identitäten fälschen und lauter Sachen treiben. Dann ein gewisser Abdul Ghani Baradar gründete mit Mullah Omar Anfang der 90er Jahre halt eben dann im Bürgerkrieg die Taliban-Miliz. Wurde im Jahr 2010 durch den pakistanischen Geheimdienst Inter-Services Intelligence und die CIA in Karachi, Pakistan festgenommen. Ein Taliban-Kommandeur bestätigte seine Gefangenschaft gegenüber der Presse, behauptete aber, er sei in Afghanistan gefangen genommen worden. Am 10. September 2013 gab dann der pakistanische nationale Sicherheits- und außenpolitische Berater bekannt, dass Baradar freikommen werde, sich aber weiter in Pakistan aufhalten müsse. 2018 wurde er schließlich auf Drängen der USA in Pakistan freigelassen. Man brachte ihn nach Katar, das unter inoffizieller britischer Kontrolle steht. Er wurde als Diplomat für die Taliban anerkannt und unterzeichnete im Februar 2020 im Namen der Taliban das Abkommen von Doha, das unter US-Präsident Trump verhandelt worden war. Und Katar wurde mal 1916 britisches Protektorat. Und dann gab es eben dann auch schon die Ölkonzessionen mit der Anglo-Persian Oil Company und so. Dann Sirajuddin Haqqani von dem Haqqani-Netzwerk in Afghanistan verbrachte seine Jugend in Pakistan. Von Pakistan aus soll er als Taliban-Führer Angriffe verwaltet haben gegen amerikanische Truppen. Jetzt ist er die Nummer 2 der Taliban. Und dann haben wir noch Sher Mohammed Abbas Stanikzai, ist nun ebenfalls in einer Führungsrolle der Taliban. Er hatte am Hauptquartier des pakistanischen Geheimdienstes ISI studiert und der Geheimdienst war in den 1970er Jahren an der Ausbildung afghanischer Armeeoffiziere beteiligt. Also so sieht das eben dann aus. Ja, also es kann verschiedene Sachen passieren hier mit Afghanistan. Wir halten sie natürlich dann auf dem Laufenden. Okay, wie bereits erwähnt, Sie finden bei uns im Recenter Shop unter der Adresse shop.recenter.com finden Sie mein neues Buch, Das Kartell der Supermächte, Band 6, Klimawandel und Sozialismus. Kriegen Sie als gedrucktes Buch, als Audiobuch oder beides zusammen hier für einen ermäßigten Preis. Außerdem, wenn Sie hier dieses Buch im Warenkorb haben, oder andere Artikel von Recenter, also das Recenter TV-Abo oder ein anderes Buch von mir. Wenn Sie sowas im Warenkorb haben, ist Ihr Warenkorb tatsächlich versandkostenfrei. Sparen da also auch nochmal. Dieses Buch, ja, Kartell der Supermächte Band 6, Klimawandel und Sozialismus, das ist auch dann letztendlich der Startschuss, der Aufhänger für unseren ersten Recenter-Dokumentarfilm. Das heißt, wir basteln gerade an einer Vorabversion, das heißt, das ist erstmal vielleicht so 30, 40 Minuten lang, oder erstmal 30 Minuten lang. Und da können Sie schon mal sehen, wie das Ganze dann aufgebaut ist, was da so alles mit reinkommt. Und wenn Sie natürlich da draußen das Buch sich kaufen oder irgendwas anderes bei uns einkaufen oder uns einfach nur spenden oder wie auch immer, dann können wir natürlich dann diesen Dokufilm besser und besser und besser gestalten. Und die Informationen in meinem Buch und in unserem ersten Dokumentarfilm, das ist nicht einfach nur das übliche Standardzeug, das jetzt andere Leute gemacht haben die letzten Jahre oder Jahrzehnte, zum Thema Klimawandel, Klimaagenda und so und halt Sozialismus, sondern da geht es halt richtig um die Wurst. Denn man muss tatsächlich dann die standardgewöhnlichen Ideologien hinter sich lassen, inklusive Standard, Verschwörungsideologien und so. Dieses ganze gesteuerte Zeug, das muss man hinter sich lassen, um tatsächlich dann in der Bevölkerung so viel Einigkeit, in der Bevölkerung halt eben dann Einigkeit und Zusammenhalt, Zusammenhalt erzeugen zu können, um sich tatsächlich dann zu wehren gegen diese Varianten der Ausbeutung, diese Schienen der Gesellschaftsmanipulation und Ausbeutung. Es sind nicht die einzigen Methoden der Ausbeutung, aber es sind sehr, sehr clevere und sehr, sehr gefährliche Methoden der Ausbeutung. Und du kommst dagegen nicht an, gegen diese Klimaagenda, wenn du einfach nur dieses standard-libertäre Zeug machst oder wenn du einfach nur dieses standard-konservative, antikommunistische Zeug machst und so weiter und so fort. Das klappt so nicht. Ja, das hat man auch so designt. Ja, die Ideologien so designt, dass du halt damit nicht gewinnen kannst. Wenn wir jetzt halt eben uns anschauen, was dieses Marketing halt eben da gemacht hat, ja, also Marketing zum Thema Klimawandel und Klimaforschung, ja, also durch das entsprechende Marketing denken wir heute beim Thema Klimaschutz an engagierte Wissenschaftler unterschiedlicher Ethnien in Labors oder in der freien Natur. Wir denken an vegane Tesla-Fahrer, an hippie-esoterische bis sozialistisch militante Aktivistinnen und an die neue Generation grüner Politiker wie Annalena Baerbock und Robert Habeck, die richtige Abschlüsse von Universitäten haben und nicht wie die alte Generation früher noch in Prügeleien mit Polizisten verwickelt waren und Autos besaßen, in denen Linksterroristen gestohlene Waffen transportierten. Und dann denken wir noch an honorig wirkende Bürokraten der Vereinten Nationen, die von babyblauen Fähnchen umringt in großen, runden Sitzungssälen die Interessen der Völker vertreten sollen, statt die Interessen einzelner nationaler Regierungen. Blickt man aber hinter dieses Marketing, um zu sehen, wer wirklich die Klimaforschung aufgebaut und kontrolliert hat, finden wir weiße, alte, adelige Anführer des angloamerikanischen Imperiums und Generäle. Alle zentralen Organisationen der Klimaforschung haben diesen Hintergrund. Das UK Met Office, das Hadley Center for Climate Prediction, die Climatic Research Unit, NOAA, NASA und so weiter. Also im streng bewachten Keller eines Gebäudes des britischen Verteidigungsministeriums rechnet ein Supercomputer des UK Met Office mit einem Computermodell des Hadley Centers vor sich hin und die Ergebnisse der Simulation werden dann durchgereicht an den IPCC. Der Hauptautor der ersten drei großen Sachstandsberichte des IPCC war der geadelte Sir John Theodore Hewton, gleichzeitig der Vorsitzende des UK Met Office, das immer noch offiziell zum Militär gehörte und das Hadley Center beinhaltet, das die Software liefert für die Klimaberechnungen, die der IPCC verwendet. Sir Hewton wurde im Jahr 2000 auch ein Trustee der Stiftung des Öl- und Gaskonzerns Shell, der auf den Hochadel zurückgeht. Diese Stiftung erklärt, wohltätig zu sein und nichts zu tun zu haben mit den Ölprofiten, geriet aber in Verdacht, einen britischen Minister bearbeitet zu haben im Hinblick auf ein Multimilliardengeschäft namens Sachalin 2. Und es wird noch schlimmer, weil die anderen Trustees in der Shell Foundation waren mal Chefs von dem Ölkonzern Shell und so weiter und so fort. Also, wenn man tatsächlich jetzt halt eben versucht, hier eine Opposition zusammenzuzimmern, ja, eine Opposition hier gegen diese Klimaagenda, und man fährt hier auf diesen üblichen rechtskonservativen Bahnen, dann hast du schon mal ein Drittel der Gesellschaft gegen dich, bis sogar die Hälfte der Gesellschaft gegen dich und sogar noch mehr Leute gegen dich. Aber versuchen Sie sich mal vorzustellen, was passiert, wenn der Durchschnittsbürger oder der durchschnittliche Grüne und die Leute, die halt einfach so nach links tendieren, wenn diese Leute rausfinden, dass diese Klimaforschung eben nicht eine internationale nette Angelegenheit ist, ja, wo halt Wissenschaftler einfach beteiligt sind aus verschiedenen Ländern und wo angeblich nicht die Interessen vertreten werden von einem einzelnen Land oder von irgendeiner Industrie. In Wirklichkeit ist alles Wesentliche daran angloamerikanisch und hat einen militärischen Hintergrund. Stellen Sie sich mal vor, meine Damen und Herren, was diese Tatsachen hier tatsächlich dann anrichten könnten mit dieser Klimaagenda. Und es ist wirklich interessant zu sehen, dass praktisch niemand so richtig diesen militärischen Hintergrund jemals angesprochen hat. Also Ich habe mir das angeguckt, ja. Weder die gewöhnlichen linken, linksgrünen Medien, ja, obwohl man ja eigentlich denken könnte, wow, wenn die müssten ja eigentlich irgendwann mal drauf stoßen, ja, dass halt aus der militärischen Wetterforschung die Klimaforschung wurde und dass halt eben dann die Angloamerikaner das dominierten und halt im Kalten Krieg ihre Satelliten bezahlten und sagten, das ist fürs Klima und so. Dass man jetzt halt die Gesellschaft transformiert unter weil halt eben so ein Militärprogramm auf einem Militärcomputer läuft im Keller vom britischen Militär. Also eigentlich hätten ja Linke schon längst mal drauf kommen sollen und Grüne hätten drauf kommen sollen. Aber überraschender ist es halt, oder eigentlich noch perfider ist es halt, dass eben Konservative, teilweise Erzkonservative, Autoren, Politiker, Aktivisten und so, dass diese Erzkonservativen nie die Wahrheit angesprochen haben über den militärischen Hintergrund der Klimaforschung. Obwohl es genau der Aspekt ist, der einzige wesentliche Aspekt ist, der diese Agenda, diese Klimawandel-Transformationsagenda wirklich stoppen kann. Also man verzichtet auf das eine Ding, das einem weiterhilft. Ja, man verzichtet auf das Ding, auf das man nicht verzichten darf. Ist das nicht interessant? Meine Damen und Herren, ja. Das heißt, wir haben jetzt halt diesen neuen Klimabericht gesehen oder die Kurzfassung davon vom IPCC. Und dieser Sir Hewton, also eigentlich kommt er aus dem militärischen Bereich, ja, das ist das UK Met Office, Hadley Center, dieser Hewton, der jetzt dann für die Shell, also Shell Ölkonzern Foundation Stiftung arbeitete, ist er inzwischen tot, starb anscheinend an Covid. Dieser geadelte Sir Hewton meinte ja dann in Nature Magazine, der hat er dann erzählt, wie man diesen an diesem IPCC Sachstandsbericht da rumgetextet hatte in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre. Und er wurde dann mit verschiedenen Vertretern aus verschiedenen Ländern, auch teilweise Vertreter der Öllobby dabei, und die haben dann gekämpft um jede einzelne Formulierung in diesem in dieser Kurzfassung, also Summary for Policymakers. Und dann meinte halt eben dann dieser Sir Hewton ganz stolz, dass halt dann ein korrekter IPCC-Sachstandsbericht über das Klima veröffentlicht wurde. Und da hätte man sich überhaupt niemandem unterwerfen müssen. Also weder der Öllobby, Ölländern, auch nicht den USA, weil die USA sind ja auch so eine Ölproduktionsnation und Industrienation. Und selbst die USA hätten es noch nicht geschafft, hier irgendwie den IPCC-Report da zu beeinflussen. Ja, und es sei ja alles so international und so schön divers und so. Und in Wirklichkeit ist das alles angloamerikanisch dominiert und halt militärisch dominiert. Und dieses Narrativ, ja, international, genau das kannst du nachlesen, unter anderem hier, bei dem Umweltbundesamt, auf umweltbundesamt.de. Also da gibt es so eine Sektion mit häufig gestellten Fragen, die beantwortet werden, und man beantwortet immer nur diese Standardsachen, und dann heißt es halt eben dann, der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen, IPCC, wurde 1988 von der Weltorganisation für Meteorologie und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen gegründet. Also nein, keine einzelne Nation hätte da irgendwie besonderen Einfluss drauf. Also das heißt, in diesem einen Satz schon, ist nur einer von mehreren Sätzen, in diesem einen Satz verwendet man diese Schlüsselbegriffe zwischenstaatlich, Weltorganisation, Vereinte Nationen und tackert das so aneinander, damit der Leser halt wirklich dann denkt, es sei eine internationale Angelegenheit. Und so eine schöne, ehrliche Angelegenheit. Dann heißt es halt hier, die vierte industrielle Revolution. Also erst Mechanisierung, dann Elektrifizierung, Digitalisierung und jetzt die Erneuerbarisierung. Aha. Ja, das heißt, vierte industrielle Revolution. Aber der durchschnittliche Wähler hat ja keinen blassen Schimmer, wie Großmächte und Supermächte unsere Zivilisation in den vergangenen paar hundert Jahren geformt haben. Und deswegen geht der Wähler auch einfach naiv davon aus, dass er in der erneuerbarisierten Zukunft immer noch einen akzeptablen Stundenlohn bekommt, mit einer akzeptablen Kaufkraft und einem akzeptablen Warenangebot. Ja, wir leben ja in der Tradition der Aufklärung und dann muss ja alles in Ordnung sein, aber der Durchschnittssteuerzahler-Sklave da draußen hat ja keine Ahnung, dass die Aufklärung halt eben dann bezahlt wurde vom Hochadel. Genau, und dann, also, das heißt, die meisten Leute lesen nicht mal die Kurzzusammenfassung vom IPCC-Sachstandsbericht, sondern man liest wirklich nur die Überschriften und so, und das langt dann auch für Politiker wie Annalena Baerbock oder für Aktivistinnen wie Greta Thunberg. Also das heißt, die dreschen wirklich bloß ein paar Slogans, tackern diese Satzbausteine aneinander, fertig, aus. Die brauchen noch nicht mal ein Buch gelesen zu haben über Klimaforschung, sondern können einfach so als Politiker oder Aktivisten aktiv sein. Und dann hatten wir halt eben den linken Autor und Filmemacher Michael Moore. Michael Moore war ja, hat er einen Durchbruch gehabt 2001 mit dem Buch Stupid White Men. Und ja, und da ging es halt auch um den Wahlbetrug der Republicans, mit dem halt George W. Bush ins Amt kam. Soll heißen, eigentlich hätte der Democrat Al Gore gewonnen. Und Al Gore widmete sich später ja dem Thema Klimaschutz, machte diesen weltberühmten Doku-Film An Inconvenient Truth und teilte sich den Friedensnobelpreis mit dem Klimarat IPCC. Und in der generellen Arbeit von Michael Moore und solchen linken Figuren, da scheint dann alles zusammenzupassen. Ja? Also die böse rechte Weltverschwörung hätte halt eben dann George W. Bush ins Weiße Haus gebracht. Bush habe sich dann ja eben dann gewehrt gegen das Kyoto-Protokoll zum Klimaschutz, und wäre Al Gore Präsident geworden, dann hätte Al Gore natürlich dann sofort das Klima geschützt und so. Also rechte Weltverschwörung, diese rechte Weltverschwörung sei halt gegen Klimaschutz. In Wirklichkeit geht diese Klimaagenda und die Klimaforschung auf das Militär zurück und den Adel, also auf die rechtesten Kreise, die man sich vorstellen kann, wenn man diesen abgedroschenen Begriff verwenden möchte. Ja, das heißt, was für den Normalbürger konservativ ist, ja, das ist was für und die Werte von einem gewöhnlichen Bürger, ist eine völlig andere Welt als die Vorstellungen und die Werte von einem Hochadel. Okay? Und das nur mal als Unterscheidung, nicht, dass jetzt halt irgendwie der ein oder andere sich da getriggert fühlt, oh Gott, meine Sekte wird berührt, man muss sich gleich dagegen schimpfen und so. Und ja, die Leute kloppen sich halt dann verbal sehr, sehr schnell. Links gegen rechts, ihr seid für die Klimalüge, nein, ihr seid die Verschwörer, ihr verschwört euch hier gegen das Klima und so. Ja, und man hätte dann eigentlich erwarten können, dass Michael Moore sich ausführlich dem Klimathema widmen würde, in seiner gewohnten Art. Das heißt, du machst halt so einen plakativen, manipulativen Doku-Film, mit einem Haufen Humor drin, die Linken sind die Guten, die Rechten sind die Bösen. Aber so einen Doku-Film gab's nie von Michael Moore. Also 20 Jahre lang, fast 20 Jahre lang gab es keinen, keinen richtigen Film von Michael Moore zu dem Klimathema. Komisch. Also über jedes andere Thema hat er einen Film gemacht. Ja, Irakkrieg, 9/11, Finanzkrise, Gesundheitssystem, alles außer Klima. Und dann erst 2019 produzierte Michael Moore einen Film zum Klimathema. Er hat nicht selber Regie geführt, sondern ein anderer Typ namens Jeff Gibbs. Der Film heißt Planet of the Humans, ist total humorlos und war jetzt auch nicht so erfolgreich auf YouTube. Warum war der Film nicht erfolgreich auf YouTube und generell? Nicht nur, weil der Humor fehlt, sondern weil Michael Moore es gewagt hat, die Wahrheit auszusprechen, zumindest Teile davon, dass die grüne Bewegung aufgekauft worden ist durch die Superreichen. Hedgefonds, Megakonzerne, die haben sich halt rechtzeitig eingekauft in diese grüne Ära. Und das wird in dem Film Planet of the Humans halt eben dann wieder und wieder gezeigt. Und man redet halt drüber, ja, über die grünen, diese gewöhnlichen grünen Lebenslügen von der grünen Szene. Und der Film gefiel dann der grünen Szene auch überhaupt nicht. Kaum einer, also fast niemand würde so einen Film machen, weil die meisten Filmemacher und Aktivisten sind ja abhängig von irgendwelchen Stiftungen, Multimillionären, Milliardären, ja, damit die überhaupt halt als Aktivisten arbeiten können. Aber Michael Moore hat ja Kohle. Michael Moore wird geschätzt auf 30 Millionen Dollar. Das heißt, wenn Michael Moore jetzt ein paar hunderttausend Dollar ausgibt für einen Film und der Film spielt halt nur die Kosten wieder ein oder macht einen gewissen Verlust oder sowas, ist es Michael Moore relativ wurscht. Ja, wenn du 30 Millionen Dollar an Assets besitzt. Das heißt, Michael Moore kann es sich leisten, da einen Teil der Wahrheit zu erzählen. Aber warum macht er dann Stopp plötzlich? Warum geht er nicht noch einen Schritt weiter und zeigt auf, dass die Klimaforschung in den Händen, dass die Klimaforschung in den Händen ist des angloamerikanischen Militärs, des militärisch-industriellen Komplexes? Das ist nicht, ich meine, der Aspekt, auch wenn es der wichtigste Aspekt ist, ist nicht mal sonderlich schwer zu recherchieren, zu ergründen, zu belegen, die Geschichte aufzuzeigen. Das ist nicht mal sonderlich schwer. Ich meine, ich habe wesentlich kompliziertere Sachen gemacht in meinen in meinen Büchern, in meinen Forschungen, ja. Wesentlich komplexere Sachen. Nachzuweisen, wie stark die Kontrolle ist, der Angloamerikaner, des angloamerikanischen Militärs bei der gesamten Klimaforschung, das ist easy. Absolut easy. Also warum hat Michael Moore nicht diese einfache Gelegenheit beim Schopf gepackt und hat dann einen Film draus gemacht und gesagt, schaut mal hier hin, das UK Met Office, das Hadley Center, NOAA, NASA, holy moly. Warum? Er hatte doch genug Geld für einen Dokufilm. Brauchte damit keinen Gewinn anspielen. Warum machte Michael Moore da plötzlich Halt, wo es wirklich interessant wurde? Ich meine, wenn er in der Lage ist zu schnallen, dass die grüne Sphäre aufgekauft worden ist, längst von den Superreichen, warum kann er dann den entscheidenden Schritt da nicht machen? Ist das nicht interessant? Naja, und dann, was ist dann mit den konservativen Klimawandel-Skeptikern, Aktivisten, ja? Also vergessen wir mal die Michael Moore und die Linken und so. Was mit den Konservativen? Ja, seit Jahren, 10, 20 Jahren und so, posten diese konservativen Leute halt eben dann Material über halt Klimawandel. Was da so gepostet wurde, war qualitativ eigentlich meistens ganz in Ordnung. Ja, also die Kritik am Hockeyschläger, Klimadiagramm und dies und jenes und so. Das war eigentlich an sich nicht schlecht. Ja, ich hab mir für meine Betrachtung erst einmal, hatte ich mir von Anfang an vorgenommen, ich schaue mir erst einmal gar nichts an von dem üblichen Skeptikermaterial. Ich will selber reinschauen in die Klimaforschung, in die einzelnen Bereiche der Forschung und will wissen, was die aktiven Top-Forscher hier schreiben über Probleme in ihrem Bereich und Herausforderungen in ihrem Bereich. Ja, und später habe ich das also nochmal abgeglichen mit dem, was halt so die konservativen, gewöhnlichen Aktivisten, also Klimawandel-Skeptiker-Aktivisten machen. Und dieses konservative Klimawandel-Skeptiker-Material, das ist an sich nicht schlecht, aber es ist unglaublich stark begrenzt. Und auf Teufel komm raus, hielt man geheim, dass die ganze Sache einen militärischen Hintergrund hat. Also du kannst teilweise solche Blogs, Anthony Watts' Blog, Mark Moreno, du kannst diese Blogs jetzt 10 Jahre lang gelesen haben oder länger und du würdest immer noch nicht wissen, dass die Klimaforschung aufs Militär zurückgeht. Also hier, Anthony Watts. Sein Blog ist einer der führenden Blogs hier, Klimawandel-Skepsis. Man findet praktisch nichts zum militärischen Hintergrund der Klimaforschung. Gibt sogar einen Beitrag in dem die Warnung des US-Präsidenten Dwight Eisenhower, ein Ex-General, vor dem militärisch-industriellen Komplex heruntergespielt wird. Das war diese berühmte Fernsehansprache von 1961. Und in der Ansprache enthalten war auch eine Warnung darüber, dass Politik eingefangen werden könnte von einer wissenschaftlich-technologischen Elite. Leider, so der Blog von Watts, habe sich nur die geäußerte Besorgnis über den militärisch-industriellen Komplex im Gedächtnis der Menschen verfangen und nicht die Besorgnis über eine unheilvolle Allianz aus Wissenschaftlern und linken Politikern, die wir heute unter dem Banner des Klimaschutzes beobachten können. Also, wieder schön ganz total verdummt die Angelegenheit auf links gegen rechts. Also Eisenhower, Präsident Eisenhower als Ex-General, er war der Gute. Und seine Warnung vor dem militärisch-industriellen Komplex, die lassen wir einfach mal beiseite, die interessiert uns nicht. Nein, wir interpretieren seine Warnung, seine andere Warnung so, dass also er warnte vor dem, was wir jetzt haben. Diese links-grüne politisch-wissenschaftliche Allianz. Und Militär ist gut und rechts ist gut und da wollen wir keine Kritik hören. Wenn Eisenhower noch am Leben wäre, könnten wir ihn ja fragen, was er denn damals gemeint hat. Wir könnten ihn auch fragen, wie stark denn die Wetterforschung in den Händen des militärisch-industriellen Komplexes war und inwiefern essentielle Aspekte der Forschung der Geheimhaltung unterlagen. Eisenhower müsste es ja wissen, denn er diente als Supreme Allied Commander of the Allied Expeditionary Force im Zweiten Weltkrieg und hatte die Verantwortung für Operation Overlord, also die Invasion der Normandie, die nur zustande kam, weil ein britischer Meteorologe die korrekte Wettervorhersage lieferte, während die Nazis von 2 Wochen stürmischem Wetter ausgingen und Militärpersonal in Urlaub schickten. Aber hätte man Eisenhower danach gefragt, hätte man wohl nur eine ausweichende und allgemein gehaltene Antwort bekommen, denn viele Aspekte an Wetterforschung und Klimaforschung, viele Aspekte sind ja geheim und die militärische Wetterforschung wurde weiterentwickelt zur Klimaforschung, bei der mit Satelliten und Unterseebojen eben auch die Aktivitäten der Sowjets verfolgt wurden und so weiter. Unter Eisenhower wurden diverse militärische Einrichtungen für Raumfahrt zusammengeführt und dann als zivile Behörde namens NASA umfirmiert, die nach den großen Mondlandungen auf Anweisung des US-Kongresses in den 1970er Jahren beordert wurde, den tiefen Weltraum nicht mehr als Hauptfokus zu behandeln, sondern lieber die Erde zu beobachten, das Klima. Also der Blog von Anthony Watts fordert den Leser auf, die Spur des Geldes zu verfolgen bei der Klimaforschung, aber gemeint ist damit nur, dass die linke Obama-Regierung Milliarden investiert hatte in Aktivitäten, die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Den militärischen Hintergrund der Klimaforschung, den sollen wir natürlich überhaupt nicht anschauen. Sondern wir sollen dann einfach dann nur rummaulen gegen die Linken. Sodass wir halt überhaupt nichts erreichen. Das ist der Sinn und Zweck von solchen Blogs wie von Anthony Watts. Auch wenn Anthony Watts das selber wahrscheinlich gar nicht kapiert. Das heißt, dieses Standardzeug führt einen in die Dauerniederlage. Dann, ja, dann gibt es noch den populären Blog Climate Audit von Steve McIntyre. Wenn man da sucht nach Begriffen wie Military, gibt es keine relevanten Ergebnisse. Also man findet schon ein bisschen Kritik an dem Gebaren vom UK Met Office, NASA und NOAA wegen den Daten. Aber das war es dann auch schon. Ja, so richtig aufklären tut man dann drüber nicht. Dann, der republikanische Senator James Inhofe, einer der lautstärksten Kritiker der Klimaforschung und dieser Klimaschutzagenda. James Inhofe ist ein Mitglied des United States Senate Committee on Armed Services, also der Ausschuss für die parlamentarische Kontrolle des US-Verteidigungsministeriums. Er fand den Skandal um die Folterungen von Gefangenen in Abu Ghraib übertrieben, förderte die Verabschiedung des Rekordverteidigungshaushalts von 716 Milliarden Dollar im Jahr 2019 und wollte den Weg ebnen für neue massive Sanktionen gegen den Iran. Er gilt als der konservativste Abgeordnete im US-Kongress. Auch in seinem Buch The Greatest Hoax, How the Global Warming Conspiracy Threatens Your Future, verrät er nichts über die Dominanz des Militärs bei der Klimaforschung. Dann, als Inhofs Director of Communications diente zeitweise Mark Moreno, der dann selbst zu einem der bekanntesten Klimawandelskeptiker wurde und auch für das Senate Environment and Public Works Committee der Administration von George W. Bush arbeitete als Director of Communications. Auf Moranos Webseite Climate Depot findet man ebenfalls nichts Erhellendes über die militärische Geschichte der Klimaforschung, obwohl das genau der eine Aspekt ist, der diese Klimawandelagenda zu Fall bringen kann. Sein neues Buch, also das Buch von Moreno, sein neues Buch heißt Grüner Betrug und hat eine Politikerin der Democrats auf dem Cover. Klimaschutz sei eine linke Verschwörung und das Aufdecken und Zurückdrängen dieser Verschwörung sei konservativ. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja noch ein paar andere, die halt eben dann so tun oder halt einfach meinen, sie sind die größten Kritiker der Klimawandelagenda, aber sie haben alle irgendwie einen militärischen Hintergrund und sie verraten dir alle nicht, was es hier wirklich an auf sich hat mit der Klimaforschung. Also, einer der wichtigsten Wetterberichte der Geschichte der Menschheit betraf Deutschland. Für die gewaltige Invasion der Normandie, Codename Operation Overlord im Jahr 1944, benötigten die Angloamerikaner halbwegs akzeptables Wetter für über 150.000 Truppen, 7.000 Boote und für die Kampfflugzeuge. Monatelang hatten Wetterexperten analysiert, wann dort an der Küste das Wetter höchstwahrscheinlich geeignet sein wird. Und selbst im letzten Moment waren es die Meteorologen, die den damaligen General Eisenhower wegen einer aufziehenden Wetterfront davon überzeugen, den Angriff auf den 6. Juni zu verlegen, also einen Tag. Nur bei Ebbe würde man aus sicherer Entfernung erkennen, welche Verteidigungsmaßnahmen die Nazis im Wasser installiert hatten. Durfte nicht zu viel Wind wehen und Wellengang geben, damit die Infanteristen von den Booten aus die Küste erstürmen konnten. Angloamerikanischen Luftwaffe-Divisionen brauchten Mondlicht für Bombardierungen und Fallschirmjäger und so. Wäre der Termin geplatzt wegen dem aufziehenden Unwetter, ja, dann hätte man erst die nächste Gelegenheit Wochen später gehabt und dann wäre die Situation vielleicht wieder viel, viel anders gewesen, militärisch. Die Nazis hätten rausfinden können, wo die Invasion stattfindet und so. Also allein das um ein paar Wochen zu verschieben wäre ein Fiasko gewesen. Es zu versuchen und dann wegen dem schlechten Wetter unter anderem zu scheitern, das wäre noch schlimmer gewesen. Dann hätten die Amerikaner vielleicht Jahre gebraucht für den nächsten Versuch, wenn es überhaupt einen nächsten Versuch gegeben hätte. Und dann hätten die Amerikaner mit den Nazis irgendwie verhandelt. Und da wurden ja einige Ideen rumgeworfen, also dass halt eben dann die Deutschen generell irgendwie Hitler umlegen oder auf seinen Berg verbannen und halt eben dann so einen Haufen anderer Bedingungen akzeptieren und so weiter und so fort. Aber Deutschlands Schicksal entscheidete sich zum Großteil wegen dem Wetter und entscheidete sich bei den Wetterexperten, den Meteorologen. Und die Angloamerikaner waren uns da einfach voraus. Also eine der wichtigsten Personen, kriegsentscheidenden Personen im Zweiten Weltkrieg, das war nicht ein Spionagemeister. Das war nicht irgendein General, das war nicht irgendwie so ein Politiker mit Zigarre im Mund, sondern eine der entscheidendsten Personen war ein Wetterexperte, ein Meteorologe. Und das gibt uns schon mal einen Einblick darin, wie wichtig Wetter ist für das Militär. Und warum das Militär halt unbedingt das Wetter so gut verstehen wollte, wie nur möglich. Man wollte das Wetter vorhersehen können. Und ganz, ganz wichtig, man wollte auch dafür sorgen, dass halt eben dann der Gegner das Wetter nicht, möglichst nicht gut versteht. Das heißt, der prominente Generalfeldmarschall Erwin Rommel hatte ja die Aufgabe gehabt, die Küste da oben abzusichern und verließ sich auf die Vorhersagen des Meteorologenzentrums im besetzten Paris, laut denen 2 Wochen stürmisches Wetter bevorstanden. Viele Soldaten, deutsche Soldaten, bekamen Urlaub. Offiziere gingen nach Rennes und Rommel nutzte die scheinbare Gelegenheit, seine Frau in der Heimat zu besuchen und dann auch noch Hitler, um mehr Panzer anzubetteln. Aber den Alliierten gelang es bis zum Einbruch der Nacht am 6. Juni 155.000 Truppen zu landen und der eilig auf seinen Posten zurückkehrende Rommel flehte Hitler förmlich an, seine Truppen außerhalb der Reichweite der Kanonen der alliierten Kriegsschiffe zurückziehen zu dürfen, aber der Führer lehnte ab, was Der Führer lehnte das ab, was zum Kollaps der Verteidigung führte. Martin Bormann, einer der mächtigsten Männer im Dritten Reich, den kaum jemand kannte, ließ Rommel von der Gestapo verhaften, weil jener angeblich an einer Verschwörung beteiligt gewesen wäre, um Hitler zu ermorden und Verhandlungen mit den Alliierten aufzunehmen. Man hielt dann einen Deckel drüber, hat dann so gesagt, Rommel sei einfach so irgendwie gestorben. Und Bormann wurde übrigens vom zweifachen Pulitzer-Preisträger Louis Kilser als Agent enttarnt, der alle deutschen militärischen Geheimnisse an die gegnerischen Mächte verraten hatte. Bormann hatte auch noch, das habe ich dann mal ausgearbeitet, Bormann hatte auch in seiner Karriere immer wieder adelige Gönner, also gerade da, ich glaube es war der Adel von Mecklenburg. Und da sind wir wieder beim Hochadel, dem britischen Kolonialreich und so weiter und diesen alten Spionagenetzwerken, aber das nur hier am Rande. Es gab im Vorfeld von D-Day, also Operation Overlord, der Invasion der Normandie, es gab im Vorfeld einen richtig gehenden nordatlantischen Wetterkrieg. Das ist nicht mein Begriff, sondern das hat sich so eingebürgert. Einen Wetterkrieg um die bestmöglichen Daten für den Nordatlantik und die arktischen Ozeane. Also da lieferte man sich einen Wettkampf. Deutschland und die Alliierten setzten Wetterschiffe ein, Wetterstationen und Flugzeuge, um das Wetter halt eben vorherzusagen und zu ergründen. Also Grönland, Inselgruppe, Svalbard, Spitzbergen im Nordatlantik, die Bäreninsel und so weiter und so fort. Also das heißt, die Deutschen hatten dann diese Fliegerstaffeln, sogenannte, wo ist hier der Begriff, wo habe ich das hier? Ja, es gab da diese Wettererkundungsstaffeln. Ja, Wettererkundungsstaffeln der deutschen Luftwaffe. Und da haben sie sich dann Meteorologen genommen und die dann in die Flugzeuge geparkt, obwohl die eigentlich gar nicht so richtig wollten. Man wollte die dabei haben und es wurden einige von diesen Flugzeugen abgeschossen. Dann hat man Landstationen gehabt, Wetterstationen, die wurden dann von den Alliierten dann oftmals auch zerstört. Dann gab es noch Wetterschiffe der Deutschen, die wurden dann teilweise auch versenkt. Es war ein richtiger Kampf um die Wetterdaten. Ja, und wer das Wetter besser kapierte, der hatte dann die besseren Siegeschancen. Und deswegen war Wetter und dann später Klima eben ein militärisches Forschungsgebiet. Und das blieb auch ewig so. Bis heute. Einer von diesen Meteorologen damals, der dann überlebt hatte, den Krieg, einer von diesen Meteorologen hieß Martin Teich, landete dann in britischer Kriegsgefangenschaft und arbeitete später beim deutschen Wetterdienst und machte Wettervorhersagen im Fernsehsender ZDF. Ist das nicht funky? Also die erhobenen Wetterdaten wurden von den Nazis sowohl für die Wettervorhersage in Europa und die Kriegsführung der U-Boote im Nordatlantik als auch für die Operationsführung von Marine und Luftwaffe im Nordpolarmeer benötigt, weil die USA lieferten ja Kriegsgerät und sonstigen Nachschub per Schiff an Großbritannien und die Sowjetunion. Es heißt, dass der Wetterdienst der Wehrmacht einfach zu wenige verlässliche Wetterdaten besaß, um die kurzzeitige Wetterverbesserung vom 5. auf den 6. Juni 1944 vorherzusagen, an dem die Invasion der Normandie dann geschah. Interessant ist auch die Frage, ob man damals einfach nur versucht hatte, die Wetterstationen, Wetterflugzeuge, Wetterschiffe der Nazis zu zerstören oder ob man vielleicht sogar schon Spoofing-Operationen hatte. Also man hätte da versucht, die Sensoren der Deutschen zu täuschen, dass sie falsche Informationen daraus ziehen. Solches Spoofing wäre vielleicht sogar noch wertvoller gewesen als hier, dass den Deutschen halt einfach die Lichter aus, den Deutschen die Lichter auszumachen. Aber das ist sowas, ist praktisch bisher noch unerforscht, ob es dieses Spoofing da schon gab. Aber später wurde das natürlich dann ein Riesenthema, ja, dass du einfach dann Wettersensoren, Klimasensoren des Gegners, Satelliten, Stationen und so weiter, dass du die gegnerischen Sensoren täuscht mit verschiedenen Methoden, dass die halt falsche Daten bekommen und eben dann schlechte Entscheidungen treffen auf Basis dieser falschen Daten. Ja, und der britische Meteorologe Admiral Sir Bertram Ramsay wurde für seine treffsichere Wettervorhersage für den D-Day an der Normandieküste auch von den Amerikanern belohnt mit dem militärischen Legion of Merit Orden. Er wurde Präsident der britischen Royal Meteorological Society und diente im weiteren Verlauf seiner Karriere als ein Direktor am britischen Meteorological Office, also auch genannt Met Office, dass später zwischen 1988 und 2001 die Arbeitsgruppe des UN-Klimarats IPCC beherbergte. Und zudem noch das überaus einflussreiche Hadley Center für Klimavorhersagen und Forschung. Ab 2001 zog die IPCC-Arbeitsgruppe dann um zur amerikanischen Atmosphären- und Ozeanbehörde NOAA, die auch einen militärischen Hintergrund hat. Ja, also das heißt, wir haben diese Kriegshelden, die dann ganz groß rauskamen in der britischen Wetterforschung, britisch-adeligen Wetterforschung und machten dann eben dann auch, solche Leute machten dann eben dann Karriere beim Meteorological Office, beim Met Office. Und das Met Office, das ja heute so eine große Bedeutung hat bei der Klimaforschung, das Met Office unterstand dem sogenannten, nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Met Office Teil des Air Ministry, also des Ministeriums, das die königliche Luftwaffe verwaltete. Und dann, lange Zeit später, hat man es dann einfach direkt dann zum Ministry of Defense, Verteidigungsministerium, geschoben. Und dann später hat man dann so getan, als sei das jetzt zivil, ja. Also, das Met Office hatte dann auch schon früh einige der, also das UK Met Office hatte dann schon frühzeitig einige der leistungsfähigsten Supercomputer der Welt, also ab 1959. Supercomputer ab 1959. Angefangen mit dem Ferranti Mercury, später kamen dann die üblichen Crays, IBMs und Necks. Heute verfügt das Met Office über drei Cray XC40 mit insgesamt 460.000 Prozessorkernen, die eine Spitzenleistung von 14 Petaflops erreichen. Und derzeit die schnellste Maschine der Welt für die Wetter- und Klimamodellierung und natürlich dann auch genau das, was das Militär haben will. Aber nein, das ist ja alles so grün und links und schön und divers und neu. Ist das nicht wundervoll? Das Met Office hat auch viele seiner Beobachtungs- und Datenerfassungspunkte fürs Wetter auf Flugplätzen der Luftwaffe angesiedelt. So ist das. Ja, und dann die ersten fünf Direktoren des Met Office waren allesamt Fellows der adeligen Wissenschaftsgemeinschaft Royal Society und wurden für ihre Dienste zum Wohle des Empires geadelt. Sir William Napier Shaw und so weiter. Sir Graham Sutton. Der arbeitete auch in Porton Down an Bio- und Chemiewaffen, wie das Wetter das beeinflusst. Sir Basil John Mason diente in der Radarabteilung der britischen Luftwaffe, Fellow der Royal Society, Präsident der Royal Meteorological Society, zum Ritter geschlagen und so weiter. Dann Sir John Hutton, der IPCC-Hauptautor. Julian Charles Rowland Hunt, Baron Hunt of Chesterton. Professor für Klimamodellierung am Department of Space and Climate Physics und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Dann, dann gab es dann diese Geschichte mit Skandal um Sir John Hutton, weil er irgendwas gesagt hat von wegen, ja, wenn wir nicht so vor Katastrophen warnen, dann hören uns die Leute nicht zu und dann hat man das hinterher klarifiziert, das eigentliche Zitat genannt, das war aber auch nicht viel besser. Und Sir John Hutton, der genannte Sir John Hutton, also Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe des IPCCs, Hauptautor der ersten drei großen IPCC-Sachstandsberichte, Gründer des Hadley Center für Klimavorhersagen, Präsident der Royal Meteorological Society, also hat alles einen militärischen Hintergrund. Und der Typ wurde dann Trustee von der Shell Foundation. Und diese Stiftung sagt dann, wir sind jetzt nicht verbunden mit den Profiten des Ölkonzerns Shell, sondern wir sind die Netten. Ich habe mal den Report rausgekramt von der Shell Stiftung von 2007. Da sind neben ihm noch weitere Trustees aufgelistet. Jeroen van der Weer war sogar CEO des Ölkonzerns Royal Dutch Shell mit adligem Hintergrund. Sitzt außerdem im Vorstand des Multimilliardenkonzerns Unilever und bei Philips, wurde von der Königin der Niederlande zum Kommandanten des Ordens von Oranien-Nassau ernannt. Dann Malcolm Arthur Brinded, Executive Board Member von Royal Dutch Shell, Mitglied der Königlichen Akademie für Ingenieurswissenschaften, wurde auch zum Ritter geschlagen. Dann haben wir Roxanne Detschig, war Vice President für Royal Dutch Shell, zuständig für die Beziehungen des Konzerns zu Regierungen weltweit. Von 2013 bis 2016 war Roxanne im Defense Business Board, einem zivilen Beirat des Verteidigungsministeriums tätig. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann hier noch Peter Winsemius saß in zahllosen Aufsichtsräten. Sein Vater plante die Industrialisierung von Singapur, eine britische Kolonie, die zeitweise von den Japanern im Zweiten Weltkrieg überrannt und dann befreit wurde durch Lord Louis Mountbatten aus dem Hause Hessen-Darmstadt, beziehungsweise das britische Königshaus. Sir Hutton verstarb letztes Jahr, vermutlich an den Folgen einer Infektion mit dem SARS-2-Coronavirus. Er war der Begründer des Hadley Centers für Klimavorhersagen und Forschung am Hauptquartier des UK Met Office, das de facto immer noch zum Militär gehört. Benannt wurde das Hadley Center nach einem Meteorologen, der für die Royal Society Wetterdaten interpretierte und später zum Fellow ernannt wurde. Das Hadley Center ist eines der führenden Zentren für die Erforschung wissenschaftlicher Fragen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und arbeitet eng mit dem IPCC zusammen, der ja selbst keine eigenen Forschungen betreibt. Das vom Hadley Center entwickelte Klimamodell HADGEM liefert Klimavorhersagen, die im Prinzip dann an den IPCC durchgereicht und von jenem übernommen werden. HADGEM 1 wurde im vierten IPCC-Sachstandsbericht zum Klimawandel verwendet. Die aktuelle Version ist HADGEM Number 3. Zu Beginn war die Modellierung so schlecht, dass Ozeane so abgebildet wurden, als seien sie so tief wie Pfützen, obwohl der Großteil der angeblich vom Menschen verursachten Erwärmung in den Ozeanen landet. Die angesehene Publikation Nature veröffentlichte 2010 einen Einblick in den Alltag im Keller des britischen Militärs, wo der Supercomputer steht, auf dem HADGEM läuft. Am Tor des Gebäudes in Exeter in Südengland steht zwar UK Met Office, aber es handelt sich um Gelände des Verteidigungsministeriums. Und dort rechnete gerade der Supercomputer an einer Klimasimulation bis ins Jahr 2100. Weil die Computer-Klimamodelle immer komplizierter werden, indem sie versuchen, mehr Details der Natur abzubilden, können die Fehlerquoten immer größer werden, heißt es von dem Autor des Berichts im Magazin Nature von 2010. Erst das Modell HADGEM 2ES konnte überhaupt erst Ebbe und Flut simulieren und den Ozean bis in 5000 Meter Tiefe darstellen, allerdings nicht allzu genau, gibt ja zu wenig Ozeanbojen. In der frühen Version des Modells war das Leben eine Art grüne Schleimschicht, dann gab es unterschiedliche, aber starre Vegetation, wurde dann aufgeschlüsselt, erst später, also es gab starre Vegetation, dann später in dem Klimamodell Vegetation, die sich überhaupt verändern kann. Wolken konnte man 2010 überhaupt nicht modellieren, also behalf man sich mit mathematischen Schätzungen für alle einzelnen Blöcke, in die man die Welt aufgeteilt hatte. Und da haben sie dann im Hadley Center halt eben dann mal hier das Computermodell ergänzt um Pflanzenwelt. An bestimmten Stellen hatten sie dann zu wenig Pflanzen da reingepackt hier in das Modell. Und da kamen dann völlig absurde Berechnungen dann hinterher bei raus. Also man hat eine Kleinigkeit da irgendwie vergessen oder so oder verändert und schon ist das ganze Endergebnis vollkommen krumm und schief. Also so schief, dass sie wussten, dass da ein richtig dicker Fehler mit drin sein muss in dem Computermodell. Und das ist eben das Problem und das wurde halt hier in diesem, das wurde dann hier in diesem Artikel dann auch zugegeben in Nature Magazine, dass halt Klimamodellierung ist das Einzige, was wir haben zur Vorhersage der Zukunft, aber es ist halt super, super haarig und damit muss man irgendwie leben und selbstverständlich hat man hier nur leicht durchscheinen lassen in dem Artikel in Nature Magazine, dass es halt hier, dass dieser Computer halt eben dann läuft im Keller des britischen Militärs. Das heißt, die meisten überlesen dann wahrscheinlich die Anekdote oder halten sie für unwichtig und wissen dann gar nicht, worum es eigentlich geht. Ja, dann geht es wieder in meinem Buch hier dann, und im ersten Dokumentarfilm geht es halt eben dann auch dann um die amerikanischen Behörden, NOAA, die NASA, die Climatic Research Unit, eine der wichtigsten Säulen der Klimaforschung, erhielt ursprünglich seine Finanzierung von British Petroleum, Royal Dutch Shell und von der Rockefeller Foundation, die zu dem Ölkonzern Exxon gehört. Natürlich lauter adlige Leute dann, auch militärischer Hintergrund bei der Climatic Research Unit, von dem wichtigsten Personal und so weiter und so fort. Dann die ganze Raumfahrt, alles erstmal militärisch, dann hat man so eine zivile Tarnung verwendet und. Also, und ja. Und dann begleitet man das Ganze mit halt einem Informationskrieg. Also man richtet so die Talking Points her für die unterschiedlichen Zielgruppen, links, rechts, Libertär, Verschwörungsklientel, whatever. Ballert die damit zu, die wiederholen das Ganze einfach dann stur und kommen damit keinen Meter weit. Also niemand von den gewöhnlichen Bevölkerungsgruppen erreicht eigentlich seine Ziele. Ja, das heißt, den Linken wurde gesagt, Klimaforschung ist irgendwie unsere Sache. Das ist unser linkes Ding. Damit beenden wir die Megakonzerne und die Umweltverschmutzung. Das ist unser Ding. Ja. Den gewöhnlichen Bürgern, Wählern aus der politischen Mitte, ja, die verstehen sich ja als in der Tradition der Aufklärung, haben keine Ahnung, dass die Aufklärung in der Hand des Hochadels war. Diese Leute aus der Mitte, denen wird dann erzählt, die Klimaforschung und diese Klimatransformation, das sei die Vollendung der Aufklärung. Ja? Die Aufklärung habe zwar bisher schon viel gebracht, ja, aber sie war eben noch nicht vollständig und die Aufklärung brachte halt eben dann auch schmutzigen Industriekapitalismus mit sich, die Umweltverschmutzung mit sich, Klimawandel mit sich und es entstanden halt diese fiesen Konzerne, Raubbarone und so. Und jetzt können wir halt eben dann diese vorhandenen Schwächen und Fehler der Aufklärung endlich beseitigen und wir können die Aufklärung vollenden. Ja? Aber niemand von diesem Klientel, ob jetzt links oder Mitte, niemand kriegt dann letztendlich das, was er will. Ja? Also diese Stabilität und diese Seriosität und dass dann alles irgendwie gemäßigt abläuft und halt eben dann angenehmer Lebensstandard bei rauskommt und so. Und halt Humanität bei rausspringt und so. Niemand von denen bekommt dann letztendlich das, was er will. Bei den Sozialisten, da darf man eben auch nicht vergessen, ja, wie der Sozialismus halt ursprünglich mal entstanden ist. Also das heißt, so bestimmte Ziele von Sozialisten, das ist ja teilweise ziemlich universelles Zeug. Das kann man auch natürlich dann trennen von den meisten sozialistischen Ideen, wie eine Gesellschaft auszusehen hat. Also so simple Ziele wie mehr Lohn, mehr Anteil, also mehr Besitzanteile an der Wirtschaft. Ja, bessere Löhne, mehr Besitzanteile, kürzere Arbeitszeiten, mehr Versicherungsschutz und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die ja auch andere Ideologien anstreben, beziehungsweise es wird vorgegeben, dass man diese Dinge anstrebt. Und es ist halt wirklich dann die spannende Frage, wie wir eben zu diesem Punkt irgendwann mal hinkommen, ja, dass wir halt eben dann, dass halt die gewöhnlichen Leute halt mehr Löhne kriegen und mehr Freizeit haben und mehr Besitz haben und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich völlig unterschiedliche Wege, wie man da hinkommen kann. Und wir müssen als Bürger halt eben dann gemeinsam ergründen, wie man halt solche positiven Ziele dann wirklich erreichen kann. Und wie wir verhindern, dass halt alles uns um die Ohren fliegt und wir dann in der brachialen Diktatur landen, im Elend landen, in der Verarmung landen. Das heißt, wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die wesentlich sind und die wichtig sind. Dinge, die uns Menschen eher miteinander verbinden. Ja, und die Superreichen, denen gehört halt nicht nur dem Militär, denen gehört nicht nur die Klimaforschung, sondern denen gehören auch die politischen Ideologien und die Medien da draußen, auch alternative Medien, zumindest die wichtigsten und die Narrative. Denen gehört das ganze Spektrum und deswegen können die auch machen, was sie wollen, und ohne dass die Bürger da jemals geschlossen auftreten und da eine Opposition dagegen bilden können. Also, das Buch können Sie jetzt bestellen im Recenter Shop unter shop.recenter.com, shop.recenter.com. Wenn Sie hier so ein Buch kaufen oder Audiobook kaufen von uns, wenn Sie was anderes einkaufen bei uns, wenn Sie uns Geld spenden oder was auch immer, dann können wir natürlich dann schneller unseren Doku-Film fertigstellen, zumindest die erste Version fertigstellen. Unseren ersten Doku-Film über diesen Themenkomplex. Und natürlich, je mehr Budget wir haben, umso interessanter können wir das Ganze ansprechen, da können wir das Ganze natürlich gestalten. Also schauen Sie rein, shop.recenter.com. Ich danke für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.